Die europäische Gesellschaft scheint am Ende zu sein. Müde und ausgebrannt, ohne Visionen und Perspektiven droht die alte europäische Kultur unterzugehen. In dem Roman Unterwerfung von Michel Houellebecq steht der 44-jährige Hochschullehrer François für das ausgebrannte Europa. Er hat nichts mehr, für sich zu leben lohnt. In seinem Land, in Frankreich, vollzieht sich aber ein Wandel, der auch sein Leben verändert. Um eine rechtsradikale Präsidentin des Front National zu verhindern, gehen die Sozialdemokraten eine Koalition mit einer gemäßigten Muslimpartei ein und wählen schließlich einen liberalen Muslim zum neuen Präsidenten. Das Buch von Michel Houellebecq hat eine fast schon gespenstische Aktualität, denn der Autor erzählt auch vom Auseinanderdriften der Gesellschaft, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Land. Dem Roman wurde unter anderem Islamophobie vorgeworfen und dass er das Feuer im Konflikt zwischen den Kulturen schürt. Aber stimmt das wirklich? Welches Bild vom Islam und auch von der christlichen Religion wird hier gezeichnet? Darüber spreche ich jetzt mit Werner Höpsch. Er ist Leiter des Referats für interreligiösen Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln. Guten Tag, Herr Höpsch.
Guten Tag.
Sie haben das Buch gelesen. Was ist das denn für ein Held, den Houellebecq da auf die Reise schickt? Kann man das so sehen, dass er für ein müdes, ausgebranntes Europa steht?
Ich sehe das so. Er ist ein Prototyp eines Menschen, der ausgebrannt ist, der private Interessen hat, der sich für Essen und Trinken interessiert, der sich für Sexualität interessiert und da auch seine Eskapaden hat, dem es gut geht, der gut situiert ist, aber der beziehungslos lebt. Die Beziehungen, die er eingeht, sind sehr kurzfristige Beziehungen. Ein Semester mit einer Studentin, im nächsten Semester mit einer anderen Studentin.
Also ein heimatloser,
zutiefst
einsamer Mann.
Einsamer. Auch. Und das kommt auch in dem Roman des Häufigeren vor, dass von ihm gesagt wird oder er von sich selber sagt, ich bin alleine, ich bin einsam.
Nun besucht François, der Held, einen Wallfahrtsort in Frankreich, einen Marienwallfahrtsort. Und er besucht ebenfalls auf einer zweiten Reihe ein Kloster. Warum macht er denn das?
Er beschäftigt sich als Literaturwissenschaftler mit einem französischen Autor des 19. Jahrhunderts, mit Huysmans. Dieser Autor war selber ein Suchender gewesen, was man in seinen Romanen wieder aufspüren kann, und ist dann zum Katholizismus konvertiert. Das ist das, was auch dann François beschäftigt, diese Thematik des Religiösen. Allerdings beschäftigt er sich mit der Vergangenheit. Und wenn er die Wallfahrtsorte und das Kloster besucht, begegnet er der Vergangenheit und seiner Sehnsucht nach Religion und der Suche nach dem Heiligen, wo er aber für sich selber nicht fündig wird.
Er möchte das schon. Er sitzt ja auch morgens vor der schwarzen Madonna. Da kommt der Madonna auch irgendwie nahe, doch dann ist er wieder viel zu skeptisch und sagt, ich muss wohl mystisch unterzuckert sein oder spirituell unterzuckert sein. Und nachher, das ist eine ganz erschütternde Szene, da verlässt er ganz, ganz furchtbar traurig die Kirche. Und das ist, denke ich, nicht nur ironisch pathetisch gemeint.
Nein, das oder? Ist der Protagonist des Romans, wird uns hier nicht als ein Held vorgestellt, der triumphalistisch Religion und alles hinter sich gelassen hat. Er ist ein Mensch, beziehungslos, der auch keine Verbindung zu seiner Erfüllung der Sehnsucht aufnehmen kann oder dem es nicht gelingt. Das macht ihn traurig. Er ist nicht der neue Übermensch, der alles hinter sich gelassen hat.
Dieser Held, dieser Ich-Erzähler, lebt nun in einem besonderen Frankreich. Also er lebt in Frankreich im Jahr 2022. Die politische Situation in Frankreich ist verworren. Die beiden großen Volksparteien scheinen gescheitert zu sein. Ja, warum sind sie gescheitert? Und wie kann es nun dann passieren, dass eine muslimische Partei den Präsidenten stellt?
Die sind gescheitert, weil sie nur noch die großen Parteien, weil sie ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt gestellt haben, sich nicht mehr für das Volk interessiert haben. Und was das Wichtigste ist, sie haben keine Visionen mehr. Und dieser neue Präsident, der gemäßigte Muslim, der hat eine Vision. Oder vielleicht kann man sagen, eine zweifache Vision. Einmal eine gesellschaftliche Vision, ein römisches Reich aufzubauen, aber als islamisches Reich. Also da macht er eine Anleihe. Tunesien bis Ägypten sollen in die Europäische Union aufgenommen werden. Und die zweite Vision, die er hat, ist eine innergesellschaftliche, nämlich die Familie zu stärken. Die Familie, das sollte die Keimzelle der Gesellschaft wieder werden.
Also Familienschwerpunkt, er will aber auch eine neue Ökonomie.
Und eine neue Ökonomie, wo kleinere Einheiten, also nicht mehr die großen Konzerne, sondern kleinere Einheiten für das Wirtschaften verantwortlich sind. Und das, was die kleineren Einheiten nach dem Subsidiaritätsprinzip, was die leisten können, sollen die auch leisten. Und das soll dann eben nicht von größeren Unternehmen geleistet werden.
Interessant beim Autor Michel Houellebecq, der da sogar den Papst zitiert, nicht? Das gibt es ja auch als katholische Idee.
Das gibt es als katholische Idee und er zitiert da die Enzyklika Quadragesimo Anno von Papst Johannes dem 23.
Dieser Präsident ist aber ein sehr liberaler islamischer Präsident, den er da beschreibt. Also es wird da auch weiter Alkohol getrunken an der neuen islamischen Sorbonne-Universität. Also das ist jetzt kein islamischer Staat, wie ihn vielleicht die Taliban aufbauen würden.
Das ist richtig. Er wird dargestellt als ein gemäßigter muslimischer Präsident, wobei hier sofort ein Fragezeichen für mich anzusetzen ist. Er setzt sich nicht mit Gewalt durch. Es gibt zwar einige Passagen, da werden Wahllokale überfallen, es gibt Hinweise auf bürgerkriegsähnliche Zustände, aber insgesamt liest man nichts von Enthauptungen, von Hinrichtungen, der Kritiker, Alkohol darf weiter getrunken werden. Aber das gesellschaftliche Leben wird unter dem Druck des Präsidenten und seiner Regierung verändert. Frauen verschwinden aus der Öffentlichkeit, sie verschwinden aus den Berufen. Ihr Platz ist in diesem Roman das Zuhause. Das Bildungssystem wird nur noch nach islamischen Vorbildern organisiert und Maßgaben organisiert. Das andere wird auch noch zugelassen als freie Lehrstätten. Hochaktuell ist dann der Hinweis, dass die Juden das Land verlassen, dass jüdische Geschäfte, Institutionen in Frankreich verschwinden. Das ist ein ganz aktueller Bezug, der hier deutlich wird. Also es erfolgt eine schleichende Islamisierung des Landes. Hochschullehrerinnen gibt es nicht mehr und Hochschullehrer an dieser islamischen Sorbonne, die müssen Muslime sein und konvertiert sein, wenn sie nicht von vornherein schon Muslime waren.
Nichtsdestotrotz wird der Held in seinem Privatleben weiter nicht behelligt. Also er kann weiter, trinkt sehr viel, er raucht sehr viel, er ist promiskuit, er benutzt Escort-Service. Also das geht alles weiter.
Das kann alles weitergehen auf einer privaten Ebene und wenn er von dem, ich glaube, ist der Rektor der Universität, wenn er von dem privat eingeladen wird, wird ihm auch Alkohol serviert. Also in diesen kleinen Dingen ist eine Liberalität da, die dann eben es schafft, die Zustimmung für die Veränderungen im Großen zu ermöglichen. Wenn es werden 2-3 Konversionen beschrieben, dass man sagt, wie beim Zahnarzt, das tut ja gar nicht weh, Muslim zu werden.
Das ist natürlich klar, dass sowas in einem laizistischen Staat wie Frankreich besonders auch als Provokation empfunden wird, wenn man so eine Vision hat. Islam, das heißt auf Deutsch wörtlich übersetzt Unterwerfung. Und so heißt ja auch der Roman. Was jetzt aber nicht bedeutet, ja, dass sich ganz Frankreich jetzt ganz strikt und ganz und gar in dem Buch dem Islam unterwirft. Denn der Held kann ja auch sein Leben, sein Privatleben zumindest so weiterleben. In dem Buch heißt es an einer Stelle, ich zitiere, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der Unterwerfung besteht. Das ist ja auch ein durchaus religiöser Gedanke, der auch in der katholischen Theologie vorkommt, oder?
Ja, das ist richtig, wobei jetzt hier für mich dieser Titel Unterwerfung eine dreifache Konnotation hat. Einmal ist Unterwerfung die wörtliche Übersetzung von Islam, aber in dem Sinne der Hingabe. Also es ist jetzt nicht intendiert ein sklavisches sich unterwerfen, sondern eine Hingabe an den Schöpfer. Und auch das spielt ja in dem Roman jetzt von Houellebecq eine ganz wichtige Rolle, dass der Schöpfer deutlich wird an der Schönheit der Schöpfung. die wahrzunehmen, die aufzunehmen. Und wenn ich dies aufnehme, dann gebe ich mich Gott hin. Also das ist die erste Konnotation des Begriffes Unterwerfung. Die zweite, die auch intendiert ist, ist dann die frauenfeindliche, die Unterwerfung der Frauen unter die Männer. Der dritte Aspekt der Unterwerfung ist, dass schon die französischen Intellektuellen sich dem Islam hier ohne ganz großen Widerstand unterwerfen. Ich habe mich gefragt, ob nicht in dem Roman eine Figur fehlt, die noch einmal Protest von intellektueller Seite gegen diese schleichende Islamisierung erhebt. Also hier auch dann eine Unterwerfung, weil dadurch wieder Vorteile, individuelle Vorteile gegeben sind.
Postengeld
und so weiter.
Frauen.
Ja, genau.
Am Ende des Buchs gibt es ein sehr beeindruckendes, wie ich fand, Gespräch zwischen dem neuen Direktor der Islamischen Universität Sorbonne und dem Romanhelden François, den er für die Islamische Uni dann gewinnen will. Dieses Gespräch beginnt mit einer kleinen Ausführung über das Scheitern des Atheismus und der laizistischen Gesellschaft. Hier wird auch klar erklärt, dass die Welt und der Mensch nicht rein zufällige Geschöpfe sein können, sondern von einer höheren Macht gewollt und geschaffen sind. Ist das eine theologisch ernstzunehmende Auseinandersetzung, die Olbeck da beschreibt?
Auf jeden Fall ist sie ernst zu nehmen. Ich finde es sehr gut, dass Olbeck nicht hingeht und Religion in Bausch und Bogen verdammt. Das ist kein platter Religionskritiker, der uns hier entgegentritt, sondern in einer sehr intelligenten Weise führt er uns die Situation der Religion vor Augen. Ein Christentum, das nicht zerbricht an Übergriffen, an Gewalt, die diese Religion an sich reißen wollte, sondern es zerbricht an der eigenen Schwäche. Das ist das ganz Entscheidende. Es wird nicht von außen zerstört, sondern von innen her. Das ist eine ernsthafte Auseinandersetzung. Und dann ist ja dieser Ich-Erzähler ja auch kein richtiger Atheist, also kein überzeugter Atheist. Er lebt so vor sich hin, aber hat sich mit der Frage des Atheismus auch nicht so intensiv auseinandergesetzt und beschäftigt. Also es ist jetzt kein Roman, der den Atheismus als neue Religion verkündet, sondern auch dieser Atheismus im Intellektuellen scheint mir hier in diesem Roman als gescheitert dargestellt zu werden.
Also er hat ja die Sehnsucht nach einer Religion, doch die Sehnsucht erfüllt sich für ihn nicht. Dieser Roman ist jetzt auf Deutsch am Freitag erschienen. Der wird natürlich auch dafür sorgen, dass alle Leute ihn instrumentalisieren. Eignet er sich auch für Pegida-Sympathisanten, die jetzt rufen könnten, seht ihr, so ist es, das Abendland wird islamisiert. Michel Obeck hat es erkannt und beschrieben, was 2022 Realität sein könnte. Könnte das die Gefahr sein, dass das mit dem Roman gemacht wird?
Ich habe gelesen im Internet, dass das schon geschieht. Dass hier also dieser Roman auch genutzt wird, um zu sagen, seht ihr, wenn wir uns nicht wehren, wo wir hinkommen. Aber da muss ich Olbeck in Schutz nehmen. Er ist mit Sicherheit keiner, der auf der Seite von Pegida steht. Es ist eine literarische Fiktion. Das Schicksal aller Werke, literarischen oder sonstigen Werke, ist es, dass sie immer in ganz konkreten Kontexten gelesen werden. Und dass die ganz konkreten Kontexte dann auch die Lektüre bestimmen und welche Schlüsse ich daraus ziehe. Und ich finde es vollkommen eindimensional zu sagen, er will hier Seite an Seite mit Pegida vor einer Islamisierung des Abendlandes warnen. Im Gegenteil, ich sehe eher, dass er Schwächen des Westens aufzeigt, die eben in einem übertriebenen Individualismus beheimatet und angesiedelt sind.
Kann dieser Roman auch dem interreligiösen Dialog eventuell nutzen zum Gespräch und zur fruchtbaren Diskussion zwischen Christen und Muslime und vielleicht Leuten, die nach der Religion suchen, beitragen?
Ich glaube nicht, dass er in der Breite dem interreligiösen Dialog nützlich sein kann und hilfreich sein kann. Aber auf einer intellektuellen Ebene, in der Auseinandersetzung mit der geistigen Situation der Zeit und der Bedeutung, die hier auch der Islam in diesem Kontext haben kann, da ist er mit Sicherheit hilfreich und nützlich. Und ich bin sehr gespannt, wie von muslimischer Seite dann ein solcher Roman beurteilt wird.
Abschließend die Frage, können Sie den Roman empfehlen?
Ich kann den Roman empfehlen. Ich habe ihn gerne gelesen, habe mich keineswegs durchgequält. Ich habe an einer Reihe von Stellen meine kritischen Anfragen. Das Frauenbild wurde schon angesprochen. Aber insgesamt wird das Urteil, das ich zu diesem Roman geäußert habe, dann nicht schmälern.
Vielen Dank, Werner Höpsch. Er ist Leiter des Referats für interreligiösen Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln. Wir haben über Michelle Holbecks neuen Roman Unterwerfung gesprochen, ein Buch, das in diesen Tagen für viel Diskussionsstoff sorgt. Holbeck beschreibt in dem Roman, wie der Kandidat einer liberalen muslimischen Partei im Jahr 2022 Präsident in Frankreich wird. Das Buch Unterwerfung ist auf Deutsch im Dumont Verlag erschienen und es kostet 23 Euro. Danke.